Wem gehört das eigentlich? Es wurde gefunden. Thomas, kannst du fangen? Petra Alberti? Sehr gut. Das ist herrlich, wofür ein Gottesdienst alles gut sein kann, oder? Amen. Lass uns noch ein paar Blicke in die Bibel gucken, bevor wir alle zur wohlverdienten Bescherung, zum Abendessen, zur Feier oder zum besinnlichen Abend übergehen. Seid ihr noch dabei? Wunderbar, es war klasse. Ich habe das Stück genossen. Ich mag sowas, ich finde sowas herrlich. Es gibt Dinge, die vergesse ich nie. Als Kira ist, glaube ich, draußen. Als Kira die Maria war und das Baby kam und sie ließ diesen Ballen, dieses Kissen fallen und es lag die ganze Seite unten und dann lag das Baby in der Krippe und ich dachte, die Nachgeburt, sie liegt am Boden. Es war einfach nur herrlich. Weihnachten. Amen, absolut, war klasse. Weihnachten, warum feiern wir Weihnachten? Wenn man draußen unterwegs ist und Weihnachtskarten kauft oder diese Geschenktüten, beim Verpacken sind die ja unheimlich hilfreich, ne? Geschenktüten, muss nicht wickeln und kleben, reinstopfen, zu, Kärtchen ausfüllen und gut ist. Aber man findet so wenig über Weihnachten da. Ist euch das auch schon aufgefallen? Du findest Schneeflocken, Rentiere, rotgewandete Männer, Tannenbäume. Ja, Stern ist ja schon, da sind wir ja schon ein bisschen in der Bibel unterwegs. Aber so ein richtig biblisches Bild auf einer Geschenktasche mit einer Krippe, mit einer Bethlehem-Szene drauf, ich habe es nicht gefunden. Zumindest nicht im nicht-christlichen normalen Markt. Und darum ist es gut, kein Weihnachtsfest zu begehen, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen und uns bewusst erinnern, was hat Gott eigentlich gemacht? Worum geht es eigentlich an Weihnachten? Was feiern wir da? Es gibt viele Arten von Geschenken. Das wisst ihr alle, die ja schon ein paar Jahre unterwegs seid. Es gibt unnütze Geschenke. Es gibt überflüssige Geschenke, habe ich schon. Es gibt Luxusgeschenke. Es gibt langweilige Geschenke. Also so, ich erinnere mich an meine Konfirmationszeit. Oder als ich dann älter wurde als Mädchen, wenn man dann was für die Aussteuer. Ich glaube, das gibt's heute alles gar nicht mehr. Bekommen hat diese weichen Pakete, wo du dann das 10. Handtuch gekriegt hast. Das ist super. Also das ist etwas, was ich mir nicht wirklich gewünscht hatte. Ich hatte eine Patentante, die Tante Elke, Mama, die hat immer die harten Geschenke gehabt an Weihnachten. Das waren entweder Bücher oder Spiele oder keine Geschirrtücher, kein Duschhandtuch, keine Schüssel für später. Es ist alles nützlich, aber es ist nichts, worauf man sich wirklich freut. Es gibt sich wiederholende Geschenke. Es gibt auch Menschen, die sind schwer zu beschenken. Habt ihr alles durch, ne? Es gibt erwartete Geschenke. Es gibt traumhaft schöne Geschenke. Ich habe einen Mann, der ist, dem fallen immer Sachen ein, die gar nicht auf meiner Liste waren, wo ich sagte, das wünsche ich mir echt. Und ich freue mich wie ein Schneekönig darüber. Der ist ein Geschenkemeister und ein Wunscherkennungsmeister. Ist er ziemlich gut drin. Es gibt also Geschenke, vielleicht geht es dir mit Gottes Geschenk so, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie brauchst, dass du sie willst und die dich aber am Ende begeistern. Es gab viele Weihnachtsfeste in meinem Leben und ich bin wahrscheinlich an jedem Heiligabend auch in der Kirche gewesen, an denen ich nicht wusste, was wir da feiern. Nicht wirklich wusste. Aus der Theorie schon, die Krippe und das Jesuskindelein, bla bla bla. Aber es ist nicht hier ganz tief in mir angekommen. Gott hat uns Jesus geschickt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und faszinierend an der Bibel ist, dass es Menschen gab, Männer Gottes, die viele hundert Jahre, bevor das passiert ist, es gesagt haben, dass es passieren würde. Das ist ziemlich überzeugend, wenn 700 Jahre vor einem Ereignis jemand sagt, das und das wird passieren. Zwei Männer, die ich zitieren möchte, sind einmal der Prophet Jesaja und dann der Prophet Micha. Denn ein Kind ist uns geboren, schreibt Jesaja, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und Micha schreibt über diesen kleinen Ort. Am Anfang haben wir gehört, Bethlehem ist nicht fern von uns. Du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar klein, zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Und dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Und Jesaja schreibt an anderer Stelle, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und Johannes schreibt im Neuen Testament, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, manche lassen den Halbsatz weg, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Weihnachtslied, das ich gerne mag, und du auch, hast ein anderes zitiert, da geht es um Maria und wie es ihr wohl ging, als sie das erlebte, die angekündigte Schwangerschaft, das Geschehen. Und der Text des Liedes lautet, Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird? Brauchen wir Rettung? Die Bibel sagt, ja, Gott sagt, wir brauchen Rettung, weil kein Mensch es geschafft hat, vor Gott zu bestehen mit seinem Leben. In dem Musical eben, in der biblischen Geschichte, in Büchern, lesen wir über die menschlichen Reaktionen auf das Geschenk. Wenn du gleich etwas geschenkt bekommst, was du dir nicht gewünscht hast und was du eigentlich nicht so gut findest, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die Höflichkeit lässt uns meistens lächeln, es nehmen und manchmal wird es dann heimlich weiter verschenkt. Wenn es dann den Kreis zieht zum Ursprungsschenker, wird es dann spätestens peinlich. Aber ich hörte schon von solchen Geschichten. Man kann auch ganz aufrichtig sein und kann sagen, du, eigentlich finde ich die Krawatte nicht ganz so schön. Wie gehen wir mit dem Geschenk Jesus um? Was haben die Hirten gemacht? Sie sind hingezogen, sie sahen die Engel, sie haben das Ereignis beobachtet und sie fingen an zu glauben. Wie hat Maria auf das Geschenk reagiert? Eine unverheiratete Frau hat heute keine Schwierigkeiten, wenn sie unehelich schwanger wird. Damals war das ein Todesurteil. Und wenn dann Gabriel zu Maria sagt, du hast Gunst bei Gott, hätte die sagen können, herzlichen Dank. Jetzt bin ich gleich weg vom Fenster, wenn mir das geschieht. Aber sie hat Gottes Plan umarmt. Sie hat zu Gottes Plan völlig Ja gesagt und ist ein Risiko eingegangen dabei. Dann gab es diese Könige, die kamen und ihre Geschenke gebracht haben. Sie haben den Stern gesehen, der auch eben dargestellt wurde. Lennart, du warst ein fantastischer Sternhalter. Und haben gesagt, da ist ein König geboren. Und sie haben ihn angebetet und sie haben ihn mit Geschenken geehrt. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Dann gab es den König Herodes. Wie hat der reagiert? Nicht freundlich. Vordergründig freundlich. Er sagte zu den Weisen, lasst mich wissen, wo ihr das Kind findet, damit ich auch hingehen kann, um ihn anzubeten. Was war seine wahre Absicht? Seine wahre Absicht war, den neugeborenen König zu beseitigen, weil er seine Macht und seine Herrschaft bedroht sah. Vielleicht stehst du Gott auch eher feindselig gegenüber. Vielleicht gefällt dir nicht, was geschehen würde, würdest du ihn in dein Leben hineinlassen und du müsstest Dinge verändern, die du nicht gerne loslassen möchtest. Auch das ist eine Reaktion, die seit Herodes nicht beendet worden ist. Und dann lesen wir als Jesus in den Tempel gebracht wurde von seinen Eltern, um beschnitten zu werden, von zwei ganz, ganz alten Leuten, Hanna und Simeon. Gibt verschiedene Theorien, wie alt die beiden waren und mögen um die 90 oder über 100 Jahre alt gewesen sein. Das spare mir jetzt die Breite der Erklärung dafür. Aber das waren zwei Menschen, die beide das Baby sahen und sofort wussten, wer war. Ganz ehrlich, manchmal, wenn wir alte Kinderbilder, Babybilder gucken, wir haben nur drei Kinder, muss ich manchmal zweimal gucken, ist das jetzt wirklich der Raphael oder ist das doch der Caleb oder so. Ich weiß, ihr seid alle, ihr seht so tough und so alt, lacht jetzt gerade aus. Euch ist das nie passiert, aber mir ist das schon passiert. Wenn das schon schwierig ist und man Kinder verwechseln kann, sogar das eigene, wie kann jemand wissen, dass ein quäkendes kleines Menschenbündel jemand völlig anderer ist als all die anderen? Wie konnten Hanna und Simeon das wissen? Wie konnten sie es spüren und es nicht verpassen, dass da der fleischgewordene Gott im Arm einer jungen Frau lag? Sie konnten es so wissen, wie auch du es wissen kannst. Durch Gott, den Heiligen Geist. Der hat es ihnen offenbart. Und das Tragische damals wie heute. Der Tempel war voller Leute. Viele haben diese jungen Leute gesehen, die kamen mit ihrem Sohn, um ihn beschneiden zu lassen, wie Sitte war bei den Juden. Viele haben ihn gesehen und haben nicht beachtet, was passiert ist. Und genauso ist es heute. Gottesdienste laufen ab. Sonntags, werktags, wo und wann auch immer, in welcher Kirche auch immer. Menschen kommen da hinein, sie sitzen da. Aber erkennen sie wirklich, wer gegenwärtig ist? Erkennen sie wirklich, um was und um wen es geht? Nicht Kirchenzugehörigkeit, nicht die Taufe als Baby, nicht fromme Rituale bringen mich Gott näher, sondern ein Prozess, den Gott jedem schenken möchte, der ganz tief in uns etwas auslöst und der etwas verändert und der dann bewirkt, dass Weihnachten ein besonderes Weihnachten wird. Und das zu begreifen, was Gott getan hat, um dich und mich nach Hause zu holen, gewaltig ist. Öffnest du ihm die Tür? Das ist mein dritter Hauptgedanke. Öffnest du ihm heute die Tür? Jesus Christus sagt im letzten Buch deiner Bibel, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Gott klopft an. Gott bittet um Eintrittserlaubnis und er wird nur in dich und in dein Leben hineinkommen, wenn du die Tür öffnest. Diese Tür, jemand sagt mal, so bildlich gesprochen, die Herzenstür hat nur von innen einen Griff. Die kann man nicht von außen mit Gewalt aufreißen, aber man kann fragen. Und die Frage an Weihnachten ist nicht, wie groß ist dein Baum, sind deine Lichter bunt oder doch warmweiß, sondern die Frage, die wirklich zählt, wenn alle Lichter ausgehen, wenn der letzte Vorhang fällt, kein Braten mehr gebrutzelt wird und der letzte Schlussstrich gezogen wird. Die Frage, die heute im Raum steht, die ich dir stelle, ist, wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist Jesus Christus für dich? Ein unnützes Geschenk, ein überflüssiges Geschenk, ein nettes Beiweg, etwas, das ich höflich ertrage am Weihnachtsfest, weil es sich romantischer anfühlt, danach mit der Familie zu feiern? Oder ist dir bewusst, dass an ihm sich entscheidet und der Haltung, die du zu ihm hast, wo du nach diesem Leben sein wirst. Jesus Christus, so sagt es die Bibel, ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Es gibt keine Rettung, es gibt keine Chance zu bestehen bei Gott und vor Gott in der Ewigkeit ohne ihn. Wer ist er für dich? Er ist die Person, an die du eigentlich immer denken müsstest, wenn du das Datum notierst. Wir sind noch nicht so weit, dass die Atheisten uns überrollt und die linksliberale Welle uns total gekillt hat, dass jeder seinen eigenen Kalender hat. Das eigene Geschlecht oder was auch ist. Die Fantasie ist groß und weit und breit. Vielleicht sollen wir irgendwann Methan statt Sauerstoff atmen, wie der Schöpfer sich gedacht hat. Ich weiß nicht, ob das lange gut geht. Die Ärzte werden es mir sagen, wahrscheinlich nicht. An den Kalender hat sich noch keiner rangetraut, auch die nicht, die so fröhlich ignorieren, wer Jesus Christus ist. Das Jahr des Herrn 2018 schreiben wir, nicht mehr lange, aber noch ein paar Tage. Wer ist er für dich, auf dessen Geburt, ich weiß es mit den paar Jahren und bla 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 und die Theologen, aber auf seine Geburt beziehst du dich jedes Mal, wenn du deinen Computer anmachst und das Datum liest oder es aufschreibst. Welchen Überzeugungen bezüglich der menschlichen Existenz hinsichtlich Gott, dem Sinn oder dem fehlenden Sinn des Lebens folgst du? Du sagst, du hast keine. Du hast welche. Vielleicht hast du sie dir nur noch nie bewusst gemacht. Aber du hast eine Basis, eine Überzeugungsbasis, von der du ausgehst. Und wenn du mir sagst, was du tust, nicht was du redest, das ist auch interessant und aufschlussreich, aber wenn du mir sagst, was du tust, kann ich dir sagen, welcher Überzeugung und welcher Haltung, welchem Paradigma du da folgst. Welche Behauptung über Gott, welche Behauptung über das Wesen des Menschen, über die spirituelle Realität sind wahr und welche sind falsch? Viele sagen, ja, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden, relativ, alles ist relativ, auch die Wahrheit. Aber der Relativismus relativiert sich am Ende selber und lässt sich nicht konsequent durchhalten. Der Philosoph kommt hier nicht zum schlüssigen Ende. Meistens ist es so bei deiner Weltanschauung, die du hast, auch bezüglich Jesus, oder die Richtung, die du zumindest eingeschlagen hast, wir denken gerne so wie die Menschen, die wir am meisten bewundern. Oder wie die Menschen, die wir am meisten brauchen. Jeder Mensch gehört zu einer Gruppe von Personen, in der bestimmte Ansichten angenommen und andere strikt abgelehnt werden. Menschen, deren Anerkennung und Achtung wir suchen, prägen uns mit ihrer Einstellung. Vielleicht ist dein Weltbild und dein Bild von Gott und deine Haltung zu Gott aber auch dadurch geprägt, dass du entschlossen warst, an einem Punkt in deinem Leben bestimmte Überzeugungen abzulehnen, weil Menschen, die dich sehr verletzt haben, genau diese Überzeugung getragen haben. Menschen, die dich enttäuscht haben, Menschen, die Schmerz ausgelöst haben in deinem Leben. Was ich heute von dir will, bevor du in die Freiheit zum Buch verschenken und in deinen Festtag hinein kannst, ist, ich will dich hinterfragen und ich will dich ermutigen, dich zu hinterfragen und dir zu überlegen, wie zuverlässig ist mein Weltbild tatsächlich. Wie viele Positionen hast du in deinem Leben schon eingenommen? Ich habe mindestens zwei eingenommen. Eine, bevor ich Gott auf besondere Weise begegnet bin und danach. Selbst der Skeptiker, der intellektuelle Skeptizismus ist ein tiefer Glaube an das eigene Erkenntnisvermögen. Wenn du Erkenntnis- oder Wissenschaftstheorie studierst und ganz aufrichtig bist, wirst du auch lernen, wie schnell die Grenze erreicht ist und wie klein der Bereich ist, den der Mensch bisher erst erobert hat. Also wie zuverlässig bist du in dem? Hab jetzt Eis gemacht, das Nachtisch, Andreas, für Weihnachten und ich habe eine Eismaschine mit einem Kompressor. Ich habe keine Ahnung, wie der Kompressor funktioniert. Ich nutze ihn einfach. Ich habe von vielen Dingen keine Ahnung. Und wir verhalten uns oft so, als wüssten wir alles. Und wenn es um die wichtigste Frage geht, die nicht ist, was gibt es an Weihnachten zu essen, welches Auto kaufe ich mir morgen oder wen besuche ich im Januar, sondern um die Frage nach der Ewigkeit, nach dem gibt es einen Gott, ist es zuverlässig, bin ich sicher nach dem Tod, wo werde ich sein, dann verlassen wir uns auf dieses kleine Stückchen Wissen, was wir haben und werfen so schnell Dinge beiseite, aufgrund unserer Prägung. Und ich möchte dich heute herausfordern, das neu zu überdenken. Vielleicht gab es Menschen, die sich Christen nennen, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben. Willkommen im Club. Ist es deswegen richtig, Gott abzulehnen? Vielleicht bist du verheiratet oder du liebst jemanden, den du gerne heiraten möchtest. Magst du alle Verwandten? Du musst nicht antworten. Kannst du die alle gut leiden? Hättest du dir den Schwiegervater oder die Schwiegermutter ausgesucht? Wirst du auf die Beziehung deswegen verzichten? Nur weil da ein paar schräge Typen mit die paar Familien feiern, die rockt man auch irgendwie. Wenn die Liebe groß ist, dann geht viel, oder? Hallo! Und ich verrate dir eins, wenn du Gott lieben lernst und seine Liebe kennenlernst, selbst. Nicht, weil du als Kind in der Kirche aufgewachsen bist und Mama und Papa das geglaubt haben, sondern wenn du selbst Jesus Christus sozusagen in die Augen blickst und kapierst, was er getan hat. Alleine das Menschwerden, dass er das freiwillig gemacht hat, vom Königsthron im Himmel in die Gebärmutter eines Teenagers, wie mein Mann neulich sagte. Und in das schwächste Wesen sich verwandeln zu lassen, was es gibt. Schwächer als jedes Tier. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Jedes Kalb kann am ersten Lebenstag stehen. Gell, Papa? Wir haben es ständig erlebt. Wenn die da, oder der Alexander, der ist ja Geburtshelfer bei Kälbchen gewesen. Da bist du. Genau, der weiß das auch. Am ersten Tag stehen die auf ihren Beinen. Die Elaine, die ist schon ein paar Monate in unserer Mitte. Ich weiß nicht, aber es kommt bald, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. So schwach hat Gott sich freiwillig gemacht. Gott aus seiner Gleichung auszuklammern, könnte ein Fehler sein, den du irgendwann entsetzlich bedauerst. Der Glaube, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, der scheinbar gigantische Trost, der darin besteht, sich einzureden, dass unsere Gier, unser Verrat, unsere Feigheit, unsere Lügen, der Betrug, Selbstsucht, Diebstahl oder sogar Mord keinen Richter finden. Eine Vorstellung, dass wir unseren Lebenswandel und unsere Moral frei wählen können, ohne einem ewigen Richter verantwortlich zu sein, birgt ein entsetzliches Potenzial. Gottes Gnade und Gottes Konzept vom Leben sieht ganz anders aus. Er sieht unser Versagen und er merkt, wir schaffen es nicht. Und er schickt uns an Weihnachten den Retter. Gottes Gnade kommt nicht zu den Frommen. Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Gott kommt immer zu dem, der gerafft hat, dass er ihn braucht. Und das Raffen, das du Gott brauchst, ist das Wichtigste, was dir in deinem Leben passieren kann. Wenn du frei wirst von Selbstgerechtigkeit, wenn du frei wirst von Stolz, von Egoismus, von dem Gefühl, cool sein zu können, weil Leute dich mögen oder du was erreicht hast im Leben oder weil du einen Kontostand hast, der weiß ich nicht wo ist. Wenn die Illusion der Kontrolle dich irgendwann verlässt und du merkst, dass die dummen Prediger recht hatten, die Fundamentalisten, die dir nicht gesagt haben, wie an Fasching so gerne gesungen wird, wir kommen alle in den Himmel. Wir kommen nicht alle in den Himmel. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Im Himmel ist man, wenn man glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gekommen ist, um ein Leben zu leben wie du und ich. Er verdammt dich nicht, wenn du versagst. Er kennt menschliche Schwächen. Er hat sich völlig damit identifiziert und er hat ein heiliges Leben gelebt. Das Leben, dass ich, dass du nicht geschafft haben zu leben. Und er ist deinen und meinen Tod gestorben am Ende. Das feiern wir in ein paar Monaten an Ostern. Und das Verrückte, wir glauben sogar, er ist auferstanden von den Toten. Hey, was für ein glorreiches Ende. Hast du Probleme mit der Jungfrauengeburt, wirst du bei der Auferstehung vollends scheitern. Aber wir glauben ja nicht an das. Erinner dich an den kleinen Kreis von deinem Wissen, der vielleicht wie bei mir so klein ist, dass er beim Eiskompressor schon aufhört. Es gibt etwas, was wir nicht begreifen können. Es gibt einen, der größer ist als das, was deine fünf Sinne erfassen können. Und doch kannst du ihn mit deinen fünf Sinnen erleben. Ich liebe das, wenn das geschieht, aber das ist nichts, worauf wir uns verlassen. Der Glaube rechnet mit seiner Realität, auch wenn das nicht der Fall ist. Öffnest du dem klopfenden Christus die Tür? Vergib, wenn es Leute gab wie mich, fromme, berufsfromme, geistliche Leute oder Menschen, die sich Christen nannten und die dir ein schlechtes Bild von Gott gegeben haben. Aber schaff den Sprung, wie bei deinem Partner und denk dran, Die Verwandten konnten dich auch nicht abhalten, zu heiraten. Die Familie, die du mit in Kauf genommen hast. Konzentrier dich auf den oder die, den du liebst. Durch seine Menschwerdung hat Gott uns so tief gesagt, wie es nur möglich ist. Ich gehe auf dich ein. Ich komme zu dir. Ich will dir dienen, auch wenn es für mich das gigantischste Opfer überhaupt bedeutet. Jesus Christus kam nach Nazareth in die Synagoge und er las vor, warum er gekommen war. Ich lese aus Lukas 4. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Warst du gestern im Gottesdienst hier oder wärst du da gewesen, hättest du drei Menschen gehört, die beispielhaft erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Einer war dabei, wo der Arzt eigentlich seine Hand ins Feuer legen wollte für Krebs. Und es war kein Krebs. Und die Geschichte ging völlig anders aus als medizinisch erwartet. So gut ist unser Gott. Vielleicht bist du auch da und denkst, Gott brauche ich nicht. Es ist nett. Und ich kenne Menschen, die den Weg gehen, aber ich habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. In Offenbarung 3 richtet Jesus sein Wort an Menschen, die so denken. Er sagt, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, sagt Jesus, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Stell dir vor, es gäbe jemand, vielleicht gibt es den bei dir, in deiner Verwandtschaft, in deinem Umfeld, der dich beschenkt an Weihnachten, der kann Dinge kaufen, die jenseits deiner Möglichkeiten liegen, deiner wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das ist bestimmt eine tolle Geschichte. Und übertrag dieses Bild auf Gott, der in der Lage ist, dir jenseits aller Möglichkeiten, über die Naturgesetze hinaus und über Zeit und Ewigkeit hinaus Dinge zu geben, auf die du selbst niemals zugreifen könntest. Du kannst nicht alleine in den Himmel kommen. Keiner ist gut genug. Du kannst nicht alleine Krankheiten heilen. Aber Gott kann und Gott tut. Warum ist das so? Warum ist die Bibel so dick? Warum das ganze Alte Testament? Das Alte Testament hat eigentlich nur das Ziel, hörte ich einen Prediger neulich sagen, und das habe ich mir geklaut, weil ich es clever fand und zutreffend. Es ist nur dazu da, um uns zu frustrieren. Levitikus oder was auch immer, die Geschlechtsregister, so die ganzen Lieblingssachen, die man im Bibelleseplan immer so gerne abfeiert oder überspringt. Aber das ist nicht die Frustration, die ich meine. Die kenne ich wohl auch. Sondern das Alte Testament erzählt uns den Versuch, dass der Mensch mit Gott in den Bund tritt. Gott hat damals gesagt, ich beschütze euch, ich versorge euch, ich segne euch, ich verlasse euch niemals, ich gebe euch niemals auf. Hey Mensch, Volk Israel damals, wollt ihr mit mir diesen Deal machen, wie man neudeutsch vielleicht sagen würde? Eure Pflicht, euer Job wäre ganz einfach, seid perfekt. Niemals dürft ihr einen Fehler machen. Haltet euch einfach an, 3., 4. und 5. Mose. Haltet alle Vorschriften exakt ein. Kein Versäumnis, keine Beanstandung. Und wir sind zusammen. Heaven is safe. Der Himmel ist dir sicher. Das Witzige damals ist eigentlich nicht das Angebot, das Gott machte, sondern die Antwort, die die Menschen gaben. Was haben sie denn gesagt? Ja! Machen wir, Gott! Wir sind dabei. Bevor du etwas kaufst, solltest du dein Konto betrachten. Du solltest deine Ressourcen genau erforschen, bevor du Verbindlichkeiten irgendwie eingehst. Sei nicht dumm. Kannst du bezahlen, was du versprichst? Sie konnten es nicht bezahlen. Sie haben, bevor Mose vom Berg runterkam mit den ersten Steintafeln, es schon versaut. Die Geschichte vom goldenen Kalb. Und wenn du nicht mehr weißt, wie das war, steht auch in deiner Bibel drin. Du kannst es, Weihnachten ist schön, kannst du es nachlesen. Gott hat das gemacht, um uns zu frustrieren, damit wir merken, wir schaffen es nicht. Wir brauchen, um selig zu werden im nächsten und in diesem Leben, einen Retter. Gott wollte sowieso von Anfang an eine Liebesbeziehung und keine gesetzliche Regelbefolgungskiste. Im neuen Bund sagt Gott das Gleiche wie im alten. Ich will dich beschützen, versorgen und segnen. Ich will dich nie verlassen und nie aufgeben. Und dein Teil ist, Moment, Jesus, könntest du mal kurz herkommen? Jesus kommt, stellt sich zu Gott. Und Gott sagt zu ihm, Jesus, schau mal, das ist die Iris Trümper. Oder Usinger, später Trümper, also die Iris, genau. Und Gott sagt, das ist die Iris und die Iris kriegt das nicht gebacken mit dem heiligen Leben. Die versagt und fällt auf die Nase. Sie kann meinen Bund nicht halten, sie ist nicht perfekt, sie ist völlig unvollkommen. Und sie haut daneben. Jesus, würdest du vielleicht für Iris auf die Erde gehen und das Leben leben, das sie nicht leben kann? Aber das ist noch nicht alles, Jesus, weil da wäre noch was. Würdest du auch den Tod sterben, den Iris sterben muss, müsste? Weil sie versagt hat, weil sie nicht heilig lebt, weil sie nicht vollkommen ist. Würdest du das tun? Und das Unfassbare ist, dass Jesus gesagt hat, ja, ich mach das. Und nicht nur für mich, sondern auch für dich. Und die Frage ist nicht, was könnte Gott noch tun? Die Frage ist, bei dir, nimmst du das Geschenk des Himmels an? Wer ist der Mann für dich, nach dessen Datum sich die Zeitrechnung richtet, den wir an Weihnachten feiern, dass er geboren wurde, an Ostern, dass er starb und auferstand? Ist er ein nützliches Geschenk, ein überflüssiges, ein Luxusgeschenk, eins, das du nicht willst? Oder eins, wo du sagst, könnte sein, dass es schlecht wäre, es abzulehnen? Und wenn ich es aufpacke, entdecke ich vielleicht Dinge, von denen ich noch nicht zu träumen gewagt habe. Weil wenn du dieses Geschenk aufpackst, fängt das Abenteuer erst an. Du lernst eine Person kennen. Du lernst die faszinierendste Person kennen, die es gibt. Gott selbst. Jesus Christus sagt, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. So wie ich bin, ist Gott. Und er reicht dir die Hand, auch heute Nachmittag, und sagt, wenn du willst, ich bin da. Ich klopfe an deine Tür und wenn du aufmachst, dann komme ich hinein. Ich darf euch bitten, mit mir aufzustehen für ein Gebet. In diesem Gebet formuliere ich etwas vor, wie deine Entscheidung, Ja zu sagen zu Jesus Christus, Ja zu sagen zu dem Retter, aussehen kann. Und wer das möchte, niemand muss das mitbeten, aber jeder kann. Und wenn du sagst, Jesus Christus ist ein Geschenk, das ich heute annehmen und auspacken möchte, dann sprich mir doch die folgenden Worte im Gebet nach. Schließ deine Augen, sei ganz bei dir und vor Gott. Und ja, es liegt an dir, wie du entscheidest. Dann sprich folgende Worte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Als Jesus Christus kam, um das perfekte Leben zu leben und meinen Tod zu sterben. Gott, mir ist klar, dass ich dich brauche und ich will dich auch haben. Gott, vergib mir, wo ich versagt habe, wo ich dich oder andere Menschen verletzt habe. Gib mir ein neues Herz, Gott. Ich will dir heute an Weihnachten mein Leben zum Geschenk machen. Amen. Amen. Bitte nehmt doch wieder Platz. Und ich lade alle die ein, die das bewusst zum ersten Mal gebetet haben, gleich bei der Maria und bei dem Bernd einen Stopp einzulegen und noch ein kleines, besonderes Weihnachtsgeschenk mitzunehmen. Ich wünsche euch und Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch Zeiten ohne Ablenkung, ohne Facebook, Instagram, E-Mails, Handy klingeln, Fernsehen. Ich wünsche euch Zeiten der Stille und Momente, in denen ihr eure Ohren spitzt und Folgendes hört. Wenn er klopft, hörst du seinen Herzschlag. Wenn er klopft, steht seine Liebe vor deiner Tür. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen mehr als, oh, ein Freund schrieb letzte Nacht, er hat ein, wie heißt das Auto, Bernd? Ford Mustang 5.0 von Freunden geschenkt bekommen. Der John Thomas, der bei uns im August hier war, hat das gestern geschenkt bekommen. Es sah stark aus, ich las was von 450 PS und dachte, du liebe Zeit, da bricht mir schon der Schweiß aus, wenn ich mich auf den Fahrersitz setze. Andere begeistert das. Ich wünsche dir viel mehr als die Erfüllung deiner irdischen Träume, dass du Gott, der von dir träumt, zutiefst begegnest. Fröhliche Weihnachten euch allen.